Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
15:02, Sie sind bei der Lesung im 2, heute mit dem zweiten Teil einer Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder die beiden Musiker. Pons war einmal ein vielversprechender Musiker. Jetzt fristet er sein Dasein als Dirigent in einem Boulevardtheater und entschädigt sich für die Enttäuschungen in seinem Leben, indem er leidenschaftlich sammelt. Dabei hat er es sich zum Prinzip gemacht, nichts zu kaufen, was ihn mehr als 100 Francs kostet. Und er achtet strikt darauf, dass die erworbenen Dinge einen bis zu 60-mal höheren Wert haben. Pons hat mit seinem Erfinder nicht nur die Sammelleidenschaft gemeinsam, sondern auch das tiefe Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Balzac wurde als Kind von seinen Eltern so sehr vernachlässigt, dass er noch, als er längst schon ein berühmter Mann war, verzweifelt schreiben konnte: »Ich hatte nie eine Mutter.« Seiner Kunstfigur Pons geht es kaum besser. Er ist potthässlich und er sieht sich, Zitat, »gezwungen, den Charakter anzunehmen, den sein Äußeres ihm vorschrieb, und verzweifelte daran, niemals geliebt zu werden.« Pons ist also zum Junggesellendasein verdammt. Nur im Sammeln und im guten Essen hat er einen gewissen Trost gefunden. Nun ist er aber an einem Tiefpunkt angelangt, denn in den reichen Bürgershäusern, wo er bisher als Schmarotzer mit am Tisch sitzen konnte, ist er immer weniger willkommen. Aus Cousin Pons oder die beiden Musiker liest Thomas Douglas.
Die beiden Nussknacker. Im Jahre 1835 entschädigte der Zufall Pons für die Gleichgültigkeit des schönen Geschlechts. Er gab ihm das, was man gemeinhin eine Stütze fürs Alter nennt. Der von Geburt greisenhafte Mann fand in der Freundschaft einen Halt fürs Leben und ging die einzige Ehe ein, die die Gesellschaft ihm erlaubte. Er heiratete sozusagen einen Mann, einen Greis und Musiker wie er. Der Freund unseres Pons war ein Klavierlehrer, dessen Leben und Sitten so sehr seinem eigenen entsprachen, dass er zu sagen pflegte, er sei ihm zu spät für sein Glück begegnet. Denn ihre Bekanntschaft begann erst 1834 bei einer Preisverleihung in einem Pensionat. Kaum jemals fanden sich zwei so ähnliche Seelen im menschlichen Ozean, der gegen den Willen Gottes seinen Ursprung im irdischen Paradies hat. Die beiden Musiker wurden einander in kurzer Zeit unentbehrlich. Einer eröffnete sich dem anderen, und innerhalb zweier Wochen empfanden sie sich als Brüder. Schmucke glaubte ebenso wenig, dass ein Pons existieren könne, wie Pons, dass es einen Schmucke gab. Schon das würde genügen, um einen Begriff von den beiden Männern zu geben. Aber die kurzen Formeln genügen nicht für alle Köpfe. Den Ungläubigen wird eine etwas eingehendere Darstellung willkommen sein. Der Pianist war wie alle Klavierspieler ein Deutscher. Deutscher wie der große Liszt und der große Mendelssohn. Deutscher wie Steibelt, Deutscher wie Mozart und Dussek, Deutscher wie Meyer, Deutscher wie Döhler, Deutscher wie Thalberg, wie Dreischock, wie Hiller, wie Leopold Meyer, wie Kramer, wie Zimmermann und Kalkbrenner, wie Herz, Wötz, Karr, Wolf, Pixis, Clara Wieck und überhaupt jedermann in Deutschland. Obwohl er ein großer Komponist war, konnte Schmucke nichts anderes als Lehrer sein. So sehr scheute sein Charakter vor aller Kühnheit zurück, die für das musikalische Talent unentbehrlich ist. Die Naivität vieler Deutscher ist nicht dauernd, sie hört auf. Diejenige, die ihnen in einem gewissen Alter bleibt, entstammt wie das Wasser, das man aus einem Bachbett schöpft, der Quelle ihrer Jugend, und sie bedienen sich ihrer, um dem Misstrauen zu begegnen und so in allen Dingen, in Wissenschaft, Kunst oder Geldgeschäften, den Erfolg zu beschleunigen. In Frankreich ersetzen einige Schlauköpfe diese deutsche Naivität durch die Dummheit des Pariser Krämers. Aber Schmucke hatte seine ganze kindliche Naivität bewahrt, wie Pons unbewusst die Reliquien des Kaiserreichs bewahrte. Dieser echte, edle Deutsche war zugleich Schauspiel und Zuschauer. Er machte sich selber Musik. Er bewohnte Paris wie eine Nachtigall ihren Wald und sang, das einzige Individuum seiner Art, seit 20 Jahren bis zu dem Augenblick, wo er in Pons sein zweites Ich fand. Schmucke war ebenso zerstreut wie Pons aufmerksam. Pons Sammler, Schmucke Träumer. Dieser studierte Dinge von seelischer Schönheit, jener rettete die physisch Schönen. Pons sah und kaufte eine Porzellantasse in derselben Zeit, die Schmucke brauchte, um sich zu schneuzen. wobei er an irgendein Motiv Rossinis, Bellinis, Beethovens, Mozarts dachte und in der Welt der Gefühle nachforschte, wo sich Ursprung oder Antwort eines bestimmten musikalischen Satzes fand. Schmucke, dessen Ersparnisse durch seine Zerstreutheit gemäßigt wurden, und Pons, der aus Leidenschaft verschwenderisch war, gelangten zum selben Ergebnis. Keinen Sou in der Börse am Silvester jeden Jahres. Ohne diese Freundschaft wäre Pons vielleicht seinen Sorgen erlegen, aber seitdem er ein Herz hatte, auf das er sie abladen konnte, wurde das Leben erträglich für ihn. Als er das erste Mal Schmucke seinen Kummer anvertraute, riet ihm der gute Deutsche, gleich ihm von Brot und Käse zu leben, statt auswärts teure Mahlzeiten einzunehmen. Pons wagte Schmucke nicht zu gestehen, dass sich bei ihm Herz und Magen nicht vertrugen, dass der Magen sich recht wohl mit dem abfand, was dem Herzen wehtat, und dass es für ihn ebenso notwendig war, ein gutes Essen auszukosten, wie für einen galanten Mann eine Geliebte zum Scherzen zu haben. Mit der Zeit verstand Schmucke Pons. Er war zu sehr Deutscher, um mit der Schnelligkeit zu beobachten, über die ein Franzose verfügt. Aber er liebte den armen Pons darum nicht weniger. Nichts stärkt die Freundschaft so, wie wenn der eine der beiden Freunde sich dem anderen überlegen glaubt. Ein Engel hätte nichts zu sagen gehabt, wenn er gesehen hätte, wie sich Schmucke die Hände rieb, als er entdeckte, in welchem Grad sein Freund der Feinschmeckerei bereits untertan war. Am nächsten Tag schmückte der gute Deutsche das Frühstück mit Leckereien, die er selbst einkaufte, und trug fortan Sorge, jeden Tag neue für seinen Freund zu finden. Denn seit ihrer Vereinigung frühstückten sie täglich gemeinsam zu Hause. Man kennt Paris nicht, wenn man glaubt, dass die beiden Freunde dem Pariser Spott hätten entgehen können. Dieser Spott hat noch nie vor etwas Halt gemacht. Als Schmucke und Pons ihren Reichtum und ihr Elend zusammenlegten, hatten sie den sparsamen Gedanken gehabt, zusammenzuhausen und teilten sich in die Miete für eine recht ungleich geteilte Wohnung, die im Marais-Viertel in einem Haus der ruhigen Rue de Normandie lag. Da sie oft zusammen ausgingen und oft auf denselben Boulevards Seite an Seite gesehen wurden, hatten die Bummler des Viertels sie die beiden Nussknacker genannt. Dieser Spitzname macht es überflüssig, das Porträt Schmuckes hier zu zeichnen. Madame Cibot, die Concierge des Hauses, war der Zapfen, auf dem der Haushalt der beiden Nussknacker sich drehte. Aber sie spielt eine so große Rolle in dem Drama, das zur Auflösung dieser doppelten Existenz führte, so dass wir ihr Porträt bis zu ihrem Auftreten zurückstellen. Bleibt etwas über das moralische Verhältnis der beiden Freunde zu sagen. Aber 99 von 100 Lesern werden es im 47. Jahr des 19. Jahrhunderts sehr schwer verstehen, wahrscheinlich infolge der wunderbaren finanziellen Entwicklung, die durch die Einführung der Eisenbahn hervorgerufen wurde. Es ist wenig und zugleich viel. Daher scheint es angebracht, eine Vorstellung von der geradezu ausschweifenden Zartheit der beiden Herzen zu vermitteln. Entleihen wir dem Eisenbahnwesen ein Bild, sei es auch nur, um die Anleihen, die es bei uns macht, zurückzuerhalten. Wenn unentwegt die Züge über die Schienen hinwegsausen, zerreiben sie unmerklich kleine Sandkörnchen. Führt man ein solches Korn, das für das Auge des Reisenden unsichtbar ist, in seine Niere ein, so empfindet er die Schmerzen der abscheulichsten Krankheit, des Nierensteins. Man stirbt daran. Was nun für unsere Gesellschaft, die mit der Schnelligkeit einer Lokomotive auf ihre stählerne Bahn gestoßen wird, das unsichtbare Sandkorn ist, um das sie sich nicht kümmert, das erzeugte, unaufhörlich in das Gemüt dieser beiden Menschen eingeführt, bei ihnen etwas wie eine Art Herzstein. Maßlos empfindsam für die Schmerzen des anderen, beweinte jeder der beiden seine Ohnmacht. Und für ihre eigenen Gefühle waren sie von einer Feinheit der Empfindung, die an Krankhaftigkeit grenzte. Weder das Alter noch der fortwährende Anblick der Dramen des Pariser Lebens hatte diese beiden frischen, kindlichen und reinen Seelen verhärten können. Je weiter sie nebeneinander hergingen, desto lebhafter litten sie in ihrem innersten und persönlichsten Wesen. Aber so ist es bei allen keuschen Naturen, bei den ruhigen Denkern und den wahren Dichtern, die keinerlei Ausschweifungen verfallen sind. Seit der Vereinigung der beiden Alten hatten ihre Beschäftigungen, die sich sowieso ähnelten, jenen brüderlichen Trott angenommen, der in Paris den Droschkenpferden eigen ist. Nachdem sie, gleichgültig ob Sommer oder Winter, sich gegen 7 Uhr morgens erhoben und gefrühstückt hatten, gaben sie ihre Stunden in den Pensionaten, wobei sie einander im Notfall vertraten. Gegen Mittag ging Pons in sein Theater, wenn eine Probe es erforderte, und benutzte im Übrigen jeden freien Augenblick, um durch Paris zu streifen. Am Abend trafen sich die beiden Freunde wieder im Theater, wo Pons Schmucke auf folgende Weise untergebracht hatte. Zur Zeit, als Pons Schmucke traf, hatte er gerade, ohne sein Zutun, den Marschallstab der unbekannten Komponisten erobert, den Taktstock eines Orchesters. Dank dem Comte Popinot, der damals Minister war, wurde diese Stelle für den armen Musiker in dem Moment eingerichtet, als Popinot, bürgerlicher Held der Julirevolution, für einen Freund eine Theatererlaubnis erwirkte. Und zwar für einen jener Freunde, über die ein Emporkömmling errötet, wenn er, auf seinen Rädern rollend, in Paris einen alten Jugendfreund bemerkt, der mit abgerissenen Stiefeln, einem unwahrscheinlich gefärbten Rock und einer Nase herumläuft, die zwar hoch genug getragen wird, aber nur deshalb, weil das Kapital, nach dem sie schnüffelt, zu hoch hängt. Dieser Freund, ein ehemaliger Geschäftsreisender namens Gaudissart, war früher dem großen Haus Popinot sehr nützlich gewesen. Als Popinot Comte und Pair von Frankreich wurde, nachdem er zweimal Minister gewesen war, verleugnete er den erlauchten Gaudissart nicht. Vielmehr wollte er den Reisenden in die Lage versetzen, seine Garderobe zu erneuern und seine Börse zu füllen. Denn die Politik und die Eitelkeiten des verbürgerlichten Hofes des Königs hatten das Herz des alten Druckisten nicht verdorben. Gaudissart, der noch immer auf die Frauen versessen war, bat ihn um die Konzession für ein Theater, das sich gerade im Konkurs befand, und der Minister, der sie ihm gab, schickte ihm vorsorglich gleichzeitig ein paar alte Liebhaber des schönen Geschlechts, die reich genug waren, um eine gut fundierte Teilhaberschaft zur Pflege aller von Tanzkleidern verborgenen Reize zu gründen. Pons, einer der Schmarotzer des Palais Popinot, gehörte zu den Bedingungen der Konzession. Das Gaudissart-Unternehmen, das sich im Übrigen gut entwickelte, beschloss im Jahre 1834 auf dem Boulevard einen großen Gedanken zu verwirklichen. Eine Oper fürs Volk. Die Musik für die Ballette und die Verwandlungen verlangten einen brauchbaren Kapellmeister, der zugleich ein wenig Komponist war. Die Vorgängerin der von Gaudissart gegründeten Gesellschaft hatte sich zu lange im Konkurs befunden, um einen Kopisten zu unterhalten. So führte Pons Schmucke beim Theater in der Eigenschaft als Kopist ein. Ein ruhmloser Beruf, der aber gründliche musikalische Kenntnisse verlangt. Auf den Rat seines Freundes verständigte sich Schmucke mit dem Vorsteher des Kopierdienstes bei der Komischen Oper, so dass er nichts mit den mechanischen Arbeiten zu tun hatte. Die Zusammenarbeit von Schmucke und Pons bewährte sich hervorragend. Schmucke, der wie alle Deutschen in der Harmonie sehr stark war, instrumentierte die Partituren, deren Singstimme Pons lieferte. Wenn die Kenner bei zwei oder drei großen Stücken, die Erfolg hatten, ein paar frische Kompositionen bewunderten, erklärten sie sie durch das Wort Fortschritt, ohne sich um die Urheber zu kümmern. Pons und Schmucke gingen in ihrem Ruhm unter, wie ja manche Leute in ihrer Badewanne ertrinken. Besonders seit 1830 kommt in Paris niemand ans Ziel, ohne mit allen Mitteln und größter Energie eine erschreckende Menge von Mitbewerbern zur Seite zu stoßen. Dazu gehört eine große Kraft, und die beiden Freunde hatten, wie wir sahen, im Herzen jenen Stein, der alle Bewegungen des Ehrgeizes aufhält. Gewöhnlich begab sich Pons gegen 8 Uhr in sein Orchester. Zu dieser Stunde werden die erfolgreichen Stücke gespielt, deren Ouvertüren und Begleitungen die Herrschaft des Taktstockes erfordern. Das ist an den meisten kleinen Theatern so üblich, aber Pons verfügte umso mehr über diese Freiheit, als er in allen seinen Beziehungen zur Verwaltung eine große Uneigennützigkeit zeigte. Im Übrigen vertrat Schmucke Pons, wenn es notwendig war. Mit der Zeit hatte sich Schmuckes Stellung im Orchester gefestigt. Der erlauchte Gaudissart hatte, ohne ein Wort darüber zu verlieren, den Wert und Nutzen von Pons Mitarbeiter erkannt. Man war gezwungen gewesen, im Orchester, wie bei den großen Theatern, ein Piano aufzunehmen. Schmucke spielte das Instrument gratis. Es wurde neben dem Organistenpult aufgestellt, wo sich der freiwillige zusätzliche Musiker hinsetzte. Als man den guten Deutschen, der ohne Ehrgeiz und Forderungen auftrat, näher kennengelernt hatte, war er allen Orchestermitgliedern willkommen. Die Leitung ließ Schmucke für eine mäßige Bezahlung die Instrumente spielen, die in dem Orchester der Boulevardtheater, meist nicht besetzt, aber trotzdem oft notwendig sind. Zum Beispiel das Piano, die Viola d'Amore, das englische Horn, das Cello, die Harfe, die Kastagnetten für die Katschuka, das Glockenspiel, die Sachsen-Erfindungen und so weiter. Die Deutschen verstehen sich zwar nicht darauf, die großen Instrumente der Freiheit zu spielen, beherrschen aber von Natur aus alle Musikinstrumente. Die beiden alten Künstler waren beim Theater außerordentlich beliebt und lebten dort wie zwei Philosophen. Sie hatten sich eine Binde um die Augen gelegt, um niemals die Missstände zu sehen, die bei einer Truppe unvermeidbar sind, wenn neben Schauspielern und Schauspielerinnen ein Ballettchor gehalten wird. Eine der schlimmsten Kombinationen, die die Notwendigkeit, Geld einzunehmen, zur Qual der Direktoren, Autoren und Musiker geschaffen hat. Der große Respekt, den er für andere und für sich selbst hatte, verschaffte dem guten und bescheidenen Pons die allgemeine Achtung. Übrigens erwecken ein reines Leben, eine fleckenlose Ehrlichkeit in jeder Gesellschaft, selbst in den Herzen der Schlechtesten, etwas wie Bewunderung. In Paris hat eine schöne Tugend denselben Erfolg wie ein großer Diamant oder eine seltene Sehenswürdigkeit. Kein Schauspieler, kein Bühnendichter, nicht einmal die schamloseste Tänzerin hätte sich gegen Pons oder seinen Freund die geringste Irreführung oder sonst einen schlechten Spaß erlaubt. Pons zeigte sich manchmal im Foyer. Schmucke dagegen kannte nur den unterirdischen Weg, der von der Straße zum Orchester führte. Wenn er an einer Vorstellung teilnahm, wagte der gute alte Deutsche in den Pausen, in den Saal zu schauen und fragte bisweilen die erste Flöte, einen jungen Straßburger aus einer deutschen Familie in Kiel, nach den exzentrischen Personen, die fast immer die Logen besetzt halten. In der Hand dieser ersten Flöte lag die soziale Erziehung Schmuckes und nach gewöhnte sich seine kindliche Fantasie an Dinge wie die märchenhafte Existenz von Kurtisanen, die Möglichkeit wilder Ehen, die Verschwendungssucht einer ersten Tänzerin und den zweideutigen Handel der Logenschließerinnen. Die harmlosesten Formen des Lasters schienen dem würdigen Mann als letzter Ausdruck der babylonischen Sittenverkommenheit, und er lächelte verständnislos darüber, wie über chinesische Schriftzeichen. Geschäftstüchtige Leute werden übrigens mit Recht behaupten, dass Pons und Schmucke ausgebeutet wurden, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, aber was sie an Geld verloren, das gewannen sie an Achtung und guter Behandlung. Nach dem Erfolg eines Balletts, womit der rasche Aufstieg der Gaudissart-Gesellschaft begann, schickten die Direktoren Pons eine dem Benvenuto Cellini zugeschriebene silberne Figur, deren erschreckender Preis Gegenstand einer Unterhaltung im Foyer gewesen war. Handelte es sich doch um 1200 Francs. Der arme Ehrenmann wollte das Geschenk zurückgeben. Gaudissart hatte die größte Mühe, es ihm aufzureden. Zu seinem Teilhaber sagte er nachher, solche Leute müsste es unter den Schauspielern geben. Das allem Anschein nach so ruhige Leben der beiden wurde nur durch das Laster gestört, dem Pons immer wieder huldigte, nämlich sein brennendes Bedürfnis, zu Tisch eingeladen zu werden. So oft Pons sich zu diesem Zwecke ankleidete, bedauerte der gute Deutsche, wenn er sich gerade in der Wohnung befand, jene verhängnisvolle Neigung. »Wenn es ihn doch wenigstens fett machte«, rief er oft aus. Und Schmucke sann nach, mit welchen Mitteln er seinen Freund von diesem demütigenden Laster heilen konnte. Denn die moralische Spürkraft eines wahren Freundes ist so vollkommen wie etwa diejenige einer Hundenase. Sie wittert jeden Kummer ihres Freundes, ahnt seine Ursache und beschäftigt sich damit. Pons, der immer am kleinen Finger der rechten Hand einen jener Diamantringe trug, die im Kaiserreich statthaft waren, während sie heute lächerlich sind, Pons, der viel zu sehr Troubadour und Franzose war, zeigte auf seinem Gesicht nicht die göttliche Heiterkeit, durch die abschreckende Hässlichkeit Schmuckes gemildert wurde. An dem melancholischen Ausdruck seines Freundes hatte der Deutsche die wachsenden Schwierigkeiten erkannt, die das Dasein eines Mitessers von Tag zu Tag peinlicher machten. Und in der Tat, im Oktober 1844 war die Zahl der Häuser, in denen Pons speiste, schon sehr beschränkt. Es blieb dem armen Kapellmeister nichts übrig, als den Kreis der Familie zu durchlaufen, und man wird sehen, dass er die Bedeutung des Wortes Familie viel zu weit ausgedehnt hatte. Der einstige Preisträger war ein Cousin der ersten Frau des Monsieur Camusot, des reichen Seidenhändlers aus der Rue de Bourdonnais. Diese Mademoiselle Pons hatte einen, der als Hofsticker berühmten Brüder Pons beerbt, deren Haus vor der Revolution unter Teilhaberschaft der Eltern des Musikers gegründet und im Jahre 1815 von Monsieur Rivet, dem Vater der ersten Madame Camusot, abgekauft worden war. Dieser Camusot, der sich seit 10 Jahren von den Geschäften zurückgezogen hatte, war 1844 Mitglied des Generalrats der Fabrikanten, Abgeordneter und so weiter. Pons war von den Camusots freundschaftlich aufgenommen worden und betrachtete sich als Cousin der Kinder, die der Seidenhändler aus zweiter Ehe hatte, obwohl sie in keiner Weise mit ihm verwandt waren. Da die zweite Madame Camusot eine geborene Cardot war, führte sich Pons als Verwandter der Camusots in der zahlreichen Familie der Cardots ein, die dank ihren Heiraten eine nicht weniger mächtige Gesellschaft als die Camusots bildeten. Der Notar Cardot, Bruder der zweiten Madame Camusot, hatte eine Mademoiselle Chiffreville zu Frau genommen. Die berühmte Familie Chiffreville, die Königin der chemischen Erzeugnisse, war mit einer Großdrogerie eng verbunden, deren Haupthahn lange Zeit Anselm Popinot war, den die Julirevolution, wie man weiß, ins Herz der königstreuen Politik versetzt hatte. Und Pons war sich nicht zu schade, hinter den Camusots und Cardots zu den Chiffreville zu gehen und von diesen wieder zu den Popinots, immer in seiner Eigenschaft als Cousin. Dieser kurze Abriss der letzten Beziehungen, die dem alten Musiker geblieben waren, macht verständlich, weshalb er im Jahre 1844 noch intim empfangen werden konnte. Erstens bei dem Grafen Popinot, Pair von Frankreich, vor dem Minister der Landwirtschaft und des Handels, zweitens bei Monsieur Cardot, ehemaligem Notar, Bürgermeister und Abgeordneten eines Pariser Kreises, drittens bei dem alten Monsieur Camusot, der Abgeordnete, Mitglied des Pariser Stadtrates und des Generalrats der Fabrikanten und außerdem Anwärter auf die Pairschaft war, viertens bei Monsieur Camusot de Marville, dem Sohn aus erster Ehe, der der einzige wirkliche Cousin unseres Pons, wenn auch in zweiter Linie war. Dieser Camusot, der im Unterschied zu seinem Vater und seinem Bruder aus zweiter Ehe seinem Namen den des Gutes Marville angefügt hatte, war im Jahre 1844 Kammerpräsident des Königlichen Gerichtshofes in Paris. Als der ehemalige Notar Cardot seine Tochter mit seinem Nachfolger, der Berthier hieß, verheiratet hatte, bildete Pons gleichsam einen Teil der Mitgift und verstand, seinen Freitisch zu retten, und dies geradezu unter notarieller Bürgschaft, wie er sagte. Das war also das bürgerliche Firmament, das Pons seine Familie nannte, wo er so mühsam sein Recht auf Messer und Gabel behauptet hatte. Das Haus des Präsidenten Camusot war dasjenige unter diesen 10 Häusern, in dem der Künstler den besten Empfang hätte finden sollen, weshalb er sich auch mit ihm aufs Sorgfältigste abgab. Aber leider hatte die Präsidentin, die Tochter des verstorbenen Thirion, der Türhüter im Kabinett der Könige Louis XVIII und Charles X gewesen war, den kleinen Cousin ihres Mannes nie gut behandelt. Und Pons hatte bei dem Versuch, diese schreckliche Verwandte zu gewinnen, nur seine Zeit vergeudet, denn die Stunden, die er Mademoiselle Camusot umsonst gab, schlugen nicht an, und es war ihm nicht möglich, aus dem leicht rothaarigen Mädchen eine Musikerin zu machen. Zu diesem Cousin, dem Präsidenten, trug Pons in diesem Augenblick den Wertgegenstand, von dem die Rede war. Beim Eintritt glaubte er sich in die Tuilerien versetzt, so sehr wirkten die feierlichen grünen Draperien, die kameliterfarbenen Tapeten und die Mokettteppiche, die schweren Möbel und die ganze Luft dieser Wohnung eines hohen Richters auf seine seelische Verfassung. Seltsam, er fühlte sich ganz zwanglos im Hause Popinot, das in der Rue Bastille-Rompart gelegen war, und zwar ohne Zweifel wegen der Kunstgegenstände, die sich dort befanden. Denn der frühere Minister hatte seit seinem Eintritt in die Politik die Gewohnheit angenommen, schöne Dinge zu sammeln, vermutlich weil die Politik selbst eine heimliche Sammlung der größten Scheußlichkeiten ist. Eine der 1000 Sammlerfreuden. Der Präsident de Marville bewohnte ein Haus in der Rue de Hanovre, das die Präsidentin vor 10 Jahren nach dem Tod ihrer Eltern gekauft hatte. Monsieur und Madame Thirion hinterließen ihr etwa 150.000 Francs Ersparnisse. Die Front des Hauses war nach Norden gekehrt und wirkte so von der Straße aus ziemlich düster, dagegen ging die Hofseite nach Süden, wo sich ein recht schöner Garten anschloss. Der Richter nahm das ganze erste Stockwerk in Anspruch. Unter Louis XV hatte darin einer der mächtigsten Finanzleute der Zeit gewohnt. Der zweite Stock war an eine reiche alte Dame vermietet, und so machte das ganze Haus einen ruhigen, ehrbaren Eindruck, der einem hohen Richter wohl ansteht. Die Überreste des prachtvollen Gutes Marville, zu deren Erwerbung der Präsident seine Ersparnisse aus 20 Jahren sowie das Erbe seiner Mutter verwendet hatte, bestanden aus dem Schloss, einem herrlichen Bau, wie man sie noch in der Normandie antrifft, und einem guten Pachthof, der 12.000 Francs eintrug. Ein Park von 100 Hektar umgab das Schloss. Dieser Luxus, den man heute fürstlich nennen muss, kostete dem Präsidenten 1000 Écus, so dass das Gut nicht mehr als 9000 Francs bares Geld einbrachte, wie man zu sagen pflegt. Diese 9000 Francs und sein Gehalt ergaben für den Präsidenten damals eine Rente von ungefähr 20.000 Francs, was dem Anschein nach genügte, zumal, wenn man in Betracht zieht, dass er als einziger Sohn erster Ehe die Hälfte aus der Erbschaft seines Vaters zu erwarten hatte. Aber die Pariser Lebensführung und die Anforderungen ihrer Stellung hatte Monsieur und Madame de Marville gezwungen, beinahe den ganzen Betrag ihres Einkommens auszugeben. Bis zum Jahre 1834 hatten sie sich einschränken müssen. Diese Bestandsaufnahme erklärt, weshalb Mademoiselle de Marville, ein junges Mädchen von 23 Jahren, noch nicht verheiratet war, obwohl sie 100.000 Francs Mitgift zu erwarten hatte und obwohl ihre Aussichten für später mit allem Geschick und oft genug erwähnt wurden. Seit 5 Jahren hörte Cousin Pons die Klagen der Präsidentin an, die alle jüngeren Beamten ihres Mannes verheiratet, die neuen Richter schon als Väter sah, nicht zu rechnen, dass man die Aussichten der jungen Dame vor den wenig entzückten Augen des jungen Vicomte Popinot vergeblich hatte erglänzen lassen. Der Vicomte war der älteste Sohn des Löwen der Drogerie, zu dessen Vorteil, wenn man auf die bösen Zungen hören wollte, die Julirevolution mindestens ebenso sehr gemacht worden war, wie zu dem der jüngeren Linie des Königshauses. Als Pons die Rue de Choiseul erreichte und in die Rue de Hanovre einbog, empfand er das unerklärliche Gefühl, das ein reines Gewissen quält. Es war dieselbe Furcht, die die größten Verbrecher beim Anblick eines Gendarmen befällt, und sie wurde einzig und allein durch die Frage veranlasst, wie wohl die Präsidentin ihn empfangen werde. Dieses Sandkorn, das ihm alle Fasern des Herzens zerriss, hatte sich nie abgeschliffen. Im Gegenteil, seine Kanten wurden immer schärfer und die Dienstboten des Hauses Marville spitzten seine Ecken immer mehr zu. Das geringe Aufheben, das die Camusots von ihrem Cousin Pons machten, seine sinkende Wertschätzung innerhalb der Familie, verfehlte nicht ihre Wirkung auf die Dienerschaft, die, ohne gerade rücksichtslos gegen ihn zu sein, doch nur eine Art Bettler in ihm sah. Sein Hauptfeind war eine gewisse Madeleine Vivet, eine trockene, dürre alte Jungfer, die Kammerfrau der Madame de Marville und ihrer Tochter. Ungeachtet ihrer kupfernen Gesichtsfarbe oder vielleicht gerade wegen dieser Farbe und trotz ihrer schlangenhaften Länge hatte sich diese Madeleine in den Kopf gesetzt, Madame Pons zu werden. Sie breitete umsonst 20.000 Francs Ersparnisse vor den Augen des alten Junggesellen aus. Pons hatte das allzu kupferfarbene Glück verschmäht. Daher spielte diese Dido des Vorzimmers, die so gern die Cousine ihrer Herrin geworden wäre, dem armen Musiker die hässlichsten Streiche. Als der gute Mann die Treppe hinaufstieg, rief sie laut, »Aha, da kommt der Tellerlecker«, wobei sie darauf bedacht war, dass auch er es höre. Wenn sie in Abwesenheit des Kammerdieners bei Tisch bediente, goss sie in das Glas ihres Opfers wenig Wein und viel Wasser und zwang Pons zu dem schwierigen Versuch, ein bis zum Überlaufen gefülltes Glas zum Mund zu führen, ohne etwas zu verschütten. Sie vergaß, den guten Alten zu bedienen und ließ sich von der Präsidentin daran erinnern, in welchem Ton aber der Cousin errötete darüber. Oder schüttete ihm Soße auf die Kleider. Kurz, es war der Krieg, den der Untergeordnete gegen den Übergeordneten führt, wenn er merkt, dass er dabei ungestraft bleiben wird. Zugleich Beschließerin und Kammerfrau stand Madeleine seit der Heirat der Ehegatten im Dienst des Hauses. Sie hatte ihre Herren in der Dürftigkeit der ersten Jahre gekannt, als Camusot noch in der Provinz, in Alençon, Richter war. Sie hatte ihnen beigestanden, als Monsieur Camusot, Präsident des Gerichts von Mantes, im Jahre 1828 nach Paris kam, wo er zum Untersuchungsrichter ernannt wurde. Sie gehörte also zu sehr zur Familie, als dass sie nicht Gründe zur Rache gehabt hätte. Hinter diesem Verlangen, der hochmütigen und ehrgeizigen Präsidentin einen Streich zu spielen und des Hausherren Cousine zu werden, verbarg sich ein heimlicher Hass, zu dem eine Kleinigkeit genügt haben mochte, wie ein Sandkorn genügt, um eine Lawine ins Rollen zu bringen. »Frau Präsidentin, Ihr Monsieur Pons ist da und immer noch im Spencer«, meldete Madeleine ihrer Herrin. »Ich möchte wirklich gern wissen, wie er ihn über die 25 Jahre gerettet hat.« Als Madame Camusot in dem kleinen Salon, der zwischen dem großen und dem Schlafzimmer lag, die Schritte eines Mannes hörte, sah sie ihre Tochter an und zuckte die Achseln. »Sie melden es mir immer so geschickt, Madeleine, dass mir nie Zeit bleibt, einen Entschluss zu fassen«, sagte die Präsidentin. »Jean ist ausgegangen. Ich war allein. Monsieur Pons hat geklingelt, ich habe ihm die Tür geöffnet, und da er hier beinahe zu Hause ist, konnte ich ihn nicht hindern, mir zu folgen. Jetzt ist er da und zieht seinen Spencer schon aus.« »Mein armes Kind«, sagte die Präsidentin zu ihrer Tochter, Jetzt sitzen wir fest und müssen hier essen. Und als sie sah, dass ihre liebe Kleine ein klägliches Gesicht schnitt, fuhr sie fort: »Sollte man nicht dafür sorgen, dass wir ihn für immer loswerden?« »Oh, der arme Mann«, erwiderte Mademoiselle Camusot, »ihm eine Mahlzeit wegnehmen.« Aus dem kleinen Salon drang der falsche Husten eines Mannes, der auf diese Weise sagen will: »Ich höre alles.« »Na gut, soll er eintreten«, sagte Madame Camusot mit einem Achselzucken zu Madeleine. »Sie sind so früh gekommen, lieber Cousin«, sagte Cécile Camusot mit einer süßlichen Miene zu Pons, »dass Sie uns in dem Augenblick überrascht haben, in dem meine Mutter sich ankleiden wollte.« Cousin Pons, dem das Achselzucken der Präsidentin nicht entgangen war, fühlte sich so grausam getroffen, dass er sich zu keinem Kompliment aufraffen konnte. Er begnügte sich mit den hintergründigen Worten: »Sie sind wie immer reizend, liebe Cousine.« Danach wandte er sich zur Mutter und begrüßte sie. »Liebe Cousine, zürnen Sie mir nicht, dass ich ein wenig früher als sonst komme. Ich bringe das mit, worum Sie mich zu meiner Freude gebeten haben.« Und der arme Pons, der jedes Mal mit dem Wort »Cousin« oder »Cousine« dem Präsidenten, der Präsidentin und Cécile einen Stich ins Herz gab, zog aus der Seitentasche seines Rockes ein entzückendes, längliches Etui aus Kirschbaumholz mit einer wunderbaren Schnitzerei. »Ich hatte Sie ganz vergessen«, sagte die Präsidentin trocken. War diese Bemerkung nicht herzlos, die dem Eifer des armen Verwandten jedes Verdienst nahm? Schließlich bestand seine ganze Schuld darin, dass er ein armer Verwandter war. »Aber«, fuhr sie fort, »es ist sehr gütig von Ihnen, lieber Cousin. Ich bin Ihnen wohl eine ganze Menge für diese Kleinigkeit schuldig.« Den Cousin durchlief ein Zittern. Er hatte die Absicht, alle seine Mahlzeiten durch das Angebot dieser Kostbarkeit zu begleichen. »Ich glaubte, Sie würden mir erlauben, sie Ihnen zum Geschenk anzubieten«, antwortete er mit bewegter Stimme. »Wie, wie?« sagte die Präsidentin. »Machen wir unter uns keine Umstände. Wir kennen uns gut genug, um unsere Wäsche zusammenzuwaschen. Ich weiß, dass Sie nicht reich genug sind, als dass Sie sich in Unkosten stürzen könnten. Ist es nicht schon viel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei den Händlern herumgelaufen sind?« »Sie würden auf diesen Fächer verzichten, liebe Cousine, wenn Sie seinen Wert bezahlen müssten«, erwiderte in seinen Gefühlen getroffen der arme Mann, »denn es ist ein Meisterwerk Watteaus, der ihn auf beiden Seiten bemalt hat.« »Aber seien Sie unbesorgt, Cousine, ich habe nicht den 100. Teil seines Kunstwertes bezahlt.« Einem Reichen zu sagen, »Sie sind arm«, heißt dem Erzbischof von Granada zu sagen, dass seine Predigten nichts taugen. Die Frau Präsidentin war viel zu eingebildet auf die Stellung ihres Gatten, auf das Gut Marville und die Einladungen, die sie zu den Hofbällen erhielt, um nicht lebhaft durch eine derartige Bemerkung gereizt zu werden, zumal sie von einem elenden Musiker kam, als dessen Wohltäterin sie sich aufspielte. »Die Leute, bei denen Sie diese Sachen kaufen, sind also rechte Dummköpfe«, sagte sie rasch. »In Paris gibt es keine dummen Händler«, erwiderte Pons beinahe trocken. »Dann müssen Sie also sehr klug sein«, fiel Cécile ein, um dem Streit ein Ende zu machen. »Kleine Cousine, ich bin klug genug, Loncré, Pater, Watteau, Greuze zu kennen, aber ich hatte vor allem den Wunsch, Ihrer teuren Mama gefällig zu sein.« Unwissend und eitel wollte Madame de Marville nicht den Anschein erwecken, als nehme sie den geringsten Gegenstand von ihrem Tellerlecker an, und ihre Unkenntnis kam ihr dabei wunderbar zu Hilfe. Sie kannte den Namen Watteau nicht. Wenn etwas zeigen kann, bis zu welchem Grad der Stolz der Sammler geht, der gewiss einer der heftigsten ist, denn er wetteifert mit dem Stolz der Autoren, dann war es die Kühnheit, mit der Pons soeben seiner Cousine zum ersten Mal seit 20 Jahren die Stirn geboten hatte. Selber darüber maßlos erstaunt, kehrte er in seine friedliche Haltung zurück und erklärte Cécile im Einzelnen die Schönheiten der feinen Schnitzerei, mit der die Stäbchen dieses wunderbaren Fächers bedeckt waren. Aber um die ganze innere Erregung des braven Mannes zu verstehen, ist eine flüchtige Skizze des Charakters der Präsidentin nötig. Mit 46 Jahren war Madame de Marville, die ehemals üppige und frische Blondine, ausgetrocknet, nur die kleine Statur hatte sich unverändert erhalten. Ihre gewölbte Stirn, der eingefallene Mund, der nun die zarten Farben der Jugend verloren hatte, verwandelten ihre von Natur aus hochmütige Miene in eine ausgesprochen verdrießliche. Die vollkommene Herrschaft, die sie im Haus ausübte, hatte mit der Zeit ihr Gesicht hart und unangenehm gemacht. Inzwischen war aus ihrer blonden Haarfarbe ein glanzloses Braun geworden. Die Augen, die noch lebhaft und von durchdringendem Spott waren, drückten einen Hochmut aus, in dessen Anmaßung verhaltener Neid glomm. Und in der Tat kam sich die Präsidentin fast ärmlich vor, inmitten der Gesellschaft emporgekommener Bürger, bei denen Pons zu speisen pflegte. Sie verzieh dem reichen Drogeriebesitzer und ehemaligen Präsidenten des Handelsgerichtes nicht, dass er nacheinander Abgeordneter, Minister, Comte und Pair von Frankreich geworden war. Sie verzieh ebenso wenig ihrem Schwiegervater, dass er sich zum Schaden seines ältesten Sohnes zum Abgeordneten seines Arrondissements hatte ernennen lassen, als Popinot zur Pairschaft gelangt war. Nach 18 Dienstjahren in Paris erwartete sie für Camusot noch die Stelle eines Rates am Kassationshof, von der ihn im Übrigen seine im Justizgebäude wohlbekannte Unfähigkeit ausschloss. Der Justizminister von 1844 bedauerte die Ernennung Camusots zum Präsidenten 10 Jahre zuvor. Also hatte man ihn in die Anklagekammer versetzt, wo er dank seiner Erfahrung als früherer Untersuchungsrichter bei den Urteilsfällungen Dienste zu erweisen wusste. Diese betrogenen Hoffnungen hatten die Präsidentin, die sich im Übrigen über den Wert ihres Mannes nicht täuschte, verbraucht und sie zu einer unausstehlichen Frau gemacht. Ihr von jeher schroffer Charakter war nun vollkommen verhärtet. Mehr gealtert als alt, machte sie sich steif und rau wie eine Bürste, um durch Furcht all das zu erhalten, was die Welt ihr zu verweigern beliebte. Dank ihrer maßlosen Bissigkeit hatte sie wenig Freundinnen, jedoch flößte sie Respekt ein, da sie immer von ein paar alten Frömmlerinnen ihres Kalibers umgeben war, die ihr in der Hoffnung auf Gegenseitigkeit zu Hilfe kamen. Daher glichen die Beziehungen des armen Pons zu diesem Teufel im Unterrock denen eines Schülers zum Lehrer, der nur mit Ruten spricht. Die Präsidentin konnte sich also die plötzliche Kühnheit des Cousins nicht erklären. Sie hatte keine Ahnung vom Wert des Geschenkes. »Wo haben Sie das gefunden?« fragte Cécile und prüfte das Stück. »Rue de Lappe, bei einem Trödler. Er brachte es eben von Aulnay mit. Das ist ein Schloss in der Nähe von Dreux, in dem manchmal die Pompadour wohnte, bevor sie sich Menard baute. Man hat daraus die schönsten, bekannten, geschnitzten Wandtäfelungen gerettet. Sie sind so schön, dass Léonard, unser berühmter Holzschnitzer, als den Gipfel dessen, was in dieser Kunst möglich ist, 2 ovale Rahmen als Modell bewahrt hat. Es gab da Schätze. Mein Trödler fand diesen Fächer in einem eingelegten Tischchen, das ich gekauft hätte, wenn ich solche Gegenstände sammelte. Aber es war viel zu teuer für mich. Ein Möbel von Riesener ist 3.000 bis 4.000 Franc wert. Man beginnt in Paris wieder anzuerkennen, dass die berühmten deutschen und französischen Kunsttischler des 16., 17. und 18. Jahrhunderts richtige Gemälde in Holz komponiert haben. Das Verdienst des Sammlers besteht darin, der Mode zuvorzukommen. Zum Beispiel in 5 Jahren wird man in Paris Frankenthaler Porzellan, das ich seit 20 Jahren sammle, doppelt so teuer wie die zartesten Sèvres-Arbeiten bezahlen. »Was ist Frankenthal?« fragte Cécile. »Der Name der Fabrik, in der das Porzellan für den Kurfürsten der Pfalz hergestellt wurde. Sie ist älter als unsere Manufaktur in Sèvres. Wie auch die berühmten Gärten von Heidelberg, die Turenne verwüstet hat, das Pech hatten, vor denen von Versailles zu bestehen. Sèvres hat Frankenthal eifrig nachgeahmt. Die Deutschen haben, alles was recht ist, früher als wir wunderbare Sachen in Sachsen und in der Pfalz gemacht.« Mutter und Tochter sahen sich an, als ob Pons Chinesisch gesprochen hätte, denn man kann sich gar nicht vorstellen, wie unwissend und beschränkt die Pariser sind. Sie wissen nur das, was man sie lehrt, und auch nur, wenn sie es lernen wollen. »Und woran erkennen Sie Frankenthal?« »An der Signatur«, sagte Pons voll Feuer. »Alle diese hinreißenden Meisterwerke sind gezeichnet. Frankenthaler Porzellan zeigt ein C und ein T für Karl Theodor, die verschlungen sind und von einer Fürstenkrone gekrönt werden. Das alte Sachsen hat seine 2 Degen und die Ordnungszahl in Gold. Vincennes signierte mit einem Horn. Wien hat ein geschlossenes und durchgestrichenes V. Berlin hat ein Zepter, Mainz ein Rad, Sèvres die beiden L. Und das für die Königin bestimmte Porzellan ein A mit der königlichen Krone, das Antoinette bedeutet. Im 18. Jahrhundert wetteiferten alle Fürsten Europas in der Herstellung von Porzellan. Man entriss sich die Arbeiter. Watteau zeichnete Gedecke für die Manufaktur in Dresden und seine Arbeiten haben verrückte Preise erlangt. Man muss sich gut auskennen, denn heute wiederholt und kopiert Dresden sie. Damals hat man so wunderbare Dinge fabriziert, wie man sie nie wieder herstellen wird. Ach was! Doch, Cousine, gewisse Einlegearbeiten und gewisse Porzellane wird man so wenig wiederherstellen wie die Bilder von Raphael, Tizian, Rembrandt, Van Eyck, Cranach. Die Chinesen zum Beispiel sind sehr geschickt und gewandt, und doch kopieren sie heute noch die schönen Arbeiten ihres sogenannten Großmandarin-Porzellans. 2 große alte Vasen aus dieser Klasse kosten 6, 8, 10.000 Francs, die moderne Kopie aber bekommt man für 200. Sie scherzen. Cousine, diese Preise erstaunen Sie, aber das ist noch nichts. Ein vollständiges Gedeck für 12 Personen aus der sogenannten feinen Sèvres-Masse, die nicht einmal Porzellan ist, kostet in der Fabrik 100.000 Francs. In Sèvres kostete 1750 ein solches Service 50.000 Livres. Ich habe Originalrechnungen gesehen. Kehren wir zum Fächer zurück, sagte Cécile, der das Kleinod zu altmodisch erschien. Sie können sich denken, dass ich mich sofort auf die Suche machte, als Ihre teure Mama mir die Ehre erwies und mich um einen Fächer bat, erwiderte Pons. Ich war bei allen Pariser Händlern, ohne etwas Schönes zu finden, denn für die teure Präsidentin wollte ich ein Meisterwerk und träumte davon, ihr den Fächer Marie Antoinette zu bringen, der das schönste aller berühmten Fächer ist. Aber gestern wurde ich von dem wunderbaren Meisterwerk hier geblendet, das sicher auf eine Bestellung Louis XV zurückgeht. Wie ich darauf kam, einen Fächer in der Rue de Lappe bei einem Auvergnaten zu suchen, der mit Gegenständen aus Kupfer und Eisen oder mit vergoldeten Möbeln handelt. Nun, ich glaube an die Intelligenz der Kunstwerke. Sie kennen die Liebhaber, sie locken sie an und rufen ihnen »Psst, psst« zu. Die Präsidentin zuckte die Achseln und sah ihre Tochter an, ohne dass Pons diesen blitzschnellen Blick sehen konnte. »Ich kenne sie alle, diese Geizhälse.« »Was haben Sie Neues, Papa Monistrol? Haben Sie Türfüllungen?« fragte ich den Händler, der mir erlaubt, seine Erwerbungen vor den Großhändlern zu besichtigen. Infolge dieser Frage erzählte mir Monistrol, wie Lienard, der in der Kapelle von Dreux wunderschöne Schnitzereien für den König ausführte, beim Verkauf von Aulnay vor den Pariser Händlern, die mit Porzellanen und eingelegten Möbeln beschäftigt waren, die geschnitzten Täfelungen gerettet hatte. »Ich habe nicht viel erwischt«, sagte er zu mir, »aber das hier genügt vielleicht, um die Reisekosten herauszuholen.« Und er zeigte mir das Tischchen. Ein Wunder, die Einlagen gehen auf Zeichnungen Bouchers zurück und sind mit einer Kunstfertigkeit ausgeführt, dass man davon niederknien möchte. »Sehen Sie, Monsieur«, sagte er, »ich finde da eben in einer kleinen verschlossenen Schublade, die ich erbrechen musste, weil der Schlüssel fehlte, diesen Fächer. Sie können mir sicher sagen, an wen ich ihn verkaufen kann.« Und er zeigte mir diese kleine geschnitzte Schachtel aus Holz von den Inseln. »Das ist doch derselbe Pompadour-Stil, der der späten Gotik ähnelt.« »Oh«, antwortete ich ihm. »Die Schachtel ist hübsch. Ich würde sie gerne mitnehmen. Aber was den Fächer betrifft, so habe ich keine Frau, der ich das alte Stück geben könnte. Außerdem macht man recht hübsche neue. Man bemalt heute dieses Velin-Papier auf die vortrefflichste und dabei billigste Weise. Sie wissen ja, dass es 2000 Maler in Paris gibt.« Und nachlässig öffnete ich den Fächer, in den ich meine Bewunderung unterdrückte und die beiden kleinen Bilder kalt betrachtete. In Wirklichkeit sind sie von einer hinreißenden Leichtigkeit der Ausführung. Ich hielt tatsächlich den Fächer der Pompadour in Händen. Watteau gab sein Bestes für diesen Entwurf. »Wie viel wollen Sie für das Möbel?« »Nun, 1000 Francs hat man schon geboten.« Ich sagte ihm einen Preis, der den Kosten seiner Reise ungefähr entsprechen mochte. Darauf schauen wir uns in das Weiße der Augen und ich sehe, dass ich den Mann in der Hand habe. Sofort lege ich den Fächer wieder in seinen Kasten, damit der Auvergnate ihn nicht untersucht, und singe in den höchsten Tönen das Lob des Kästchens, dass er in der Tat ein wahres Kleinod ist. »Wenn ich kaufe«, sage ich zum Monistrol, »tue ich es nur der Schachtel wegen. Was das Tischchen betrifft, so bekommen Sie mehr als 1000 Francs dafür. Sehen Sie nur, wie fein das Kupfer bearbeitet ist. Das sind wahre Modelle, man kann sie ausbeuten, sie sind nicht wiederholt worden, man machte alles einzig und allein für die Pompadour.« Mein Mann fing Feuer für das Tischchen und vergaß den Fächer, den er mir beinahe umsonst dafür ließ, dass ich ihn auf die Schönheit dieses Stückes von Riesener hinwies. Aber es gehört viel Erfahrung dazu, um einen solchen Handel abzuschließen. Es sind Kämpfe Auge in Auge, aber in welches Auge? In das eines Juden oder Auvergnaten? Das Feuer des alten Künstlers, das prachtvolle Mienenspiel, mit dem er den Triumph der Feinheit über die Unwissenheit erzählte, diese ganze, eines holländischen Pinsels würdige Szene, ging der Präsidentin und ihrer Tochter verloren. Mit kalten und verächtlichen Blicken sagten sie sich, was für ein Original. »Das macht Ihnen also Vergnügen?« fragte die Präsidentin. Pons versteinerte und empfand Lust, die Präsidentin zu schlagen. »Aber liebe Cousine«, antwortete er, »es handelt sich um die Jagd auf Meisterwerke, und man hat es mit Gegnern zu tun, die das Wild wohl zu verteidigen wissen. List steht gegen List, ein Meisterwerk in den Händen eines Normannen, eines Juden oder eines Auvergnaten. Das ist, wie im Märchen, eine von Zauberern bewachte Prinzessin.« »Und wie wissen Sie, dass das von Watt ist? Wie sagten Sie doch gleich?« »Watteau, Cousine, einer der größten französischen Maler des 18. Jahrhunderts. Sehen Sie, hier ist die Unterschrift«, sagte er, indem er auf eine der Schäfer-Szenen zeigte. Als Bäuerinnen verkleidete Damen und große Herren in den Kostümen von Hirten tanzten einen Reigen. »Das hat alles einen Schwung und ein Feuer. Und welche Farben!
Alles ist aus einem Guss wie bei einem Meister der Handschrift. Man merkt keine Arbeit mehr. Und nun auf der anderen Seite. Ein Ball in einem Salon. Winter und Sommer. Welche Ausschmückung und wie gut es erhalten ist. Sie sehen, der Ring ist aus Gold und schließt auf jeder Seite mit einem ganz kleinen Rubin, den ich gesäubert habe.
Wenn es sich so verhält, Cousin, könnte ich ein Stück von so großem Wert nicht von Ihnen annehmen.
Es ist besser, wenn Sie sich Rente dafür kaufen, sagte die Präsidentin, verlangte aber nichts mehr, als den prachtvollen Fächer behalten zu können.
Es ist Zeit, dass das, was dem Laster gedient hat, in die Hände der Tugend gelangt, sagte der arme Kerl, der seine Sicherheit wiederfand. 100 Jahre waren nötig, um dies Wunder zu vollbringen. Seien Sie sicher, dass keine Prinzessin am Hof etwas besitzt, das mit diesem Meisterwerk verglichen werden kann, denn es liegt unglücklicherweise in der menschlichen Natur, mehr für eine Pompadour als für eine tugendhafte Königin zu tun.
»Nun gut, ich nehme ihn an«, sagte lachend die Präsidentin. »Cécile, mein Engel, sorge doch mit Madeleine dafür, dass das Diner unseres Cousins würdig wird.«
Die Präsidentin wollte die Rechnung ausgleichen. Die Anweisung, die sie allen Regeln des guten Geschmacks zum Trotz laut gab, glich so sehr einem Draufgeld zu einer Bezahlung, dass Pons wie ein junges Mädchen errötete, das bei einem Fehler ertappt wird. Der Stein, der ihm da auf dem Herzen lag, quälte ihn noch eine Weile. Cécile, die junge rothaarige Person, die pedantisch genug die richterliche Steifheit des Präsidenten nachahmte und gleichzeitig die Hagerkeit ihrer Mutter hatte, verschwand und ließ den armen Pons in den Händen der schrecklichen Präsidentin.
Thomas Douglas las den zweiten Teil aus Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac, ins Deutsche übersetzt von Otto Flake. Technik Tom Willen, Überarbeitung und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Die Lesung mit zwei finden Sie zusammen mit einem ausführlichen Personenverzeichnis zum Roman auch im Internet zum Nachhören oder als Podcast unter dr2.ch. Nächsten Dienstag erfahren Sie dann, wie übel man Pons im Hause Gamuso de Marvi mitspielt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.